der verachte den nicht, der nicht ist. Und wer nicht ist, der richte den nicht, der ist. Denn Gott hat ihn angenommen. Der eine hält einen Tag für höher als den anderen, der andere aber hält alle Tage für gleich. Ein jeder sei seiner Meinung gewiss. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Denn dazu ist Christus geboren und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei, lebende Herr sei. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder und Schwester? Wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Wer aber zweifelt und dennoch ist, der ist schon verurteilt, denn es kommt nicht aus dem Glauben. Was aber nicht aus dem Glauben kommt, das ist Sünde. Wir aber, die wir stark sind, sollen die Schwächen derer tragen, die nicht stark sind und nicht Gefallen an uns selber haben. Denn auch Christus hat nicht an sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht im Psalm 69, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Ehre.
Guten Morgen. Schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass ich hier sein darf. Und wir werden uns heute mit der Predigt befassen, die den biblischen Titel hat, Der Schwache ist Gemüse. In der Version, die Axel vorgelesen hat, war das schon ein bisschen abgeschwächt. Im Griechischen heißt es genau so und in manchen deutschen Übersetzungen auch. Bevor wir das machen, ich merke das ja, und ihr habt das auch gemerkt, an den Bekanntmachungen eben, die Axel so gut gemacht hat, es ist gerade Druck im Kessel, was die große Weltkirchenpolitik angeht. Ich mache euch ein Angebot, dass ich nach dem Gottesdienst einfach noch ein bisschen hier vorne bleibe und für diejenigen, die Diskussionsbedarf haben oder darüber reden wollen oder Informationsbedarf, die können sich dann einfach dazu gesellen. Das bringt uns natürlich, die wir dann hier vorne sind, ein bisschen, dann haben wir nicht mehr die Pole Position für das Potluck unten, aber vielleicht lassen die uns was übrig und vielleicht machen wir es ja auch nur kurz. Ist ein Angebot, wenn dann alle sagen, komm, lass uns da mit zufrieden, dann gehen wir essen. Aber nur für alle anderen, dass ich dann nicht hinten stehen werde, um euch zu verabschieden, sondern wir hier vorne noch diskutieren können. Aber das Thema, in dem wir uns heute bewegen, auch biblisch an dem Text, an dem wir uns abarbeiten wollen, das stößt ja ein bisschen in die gleiche Richtung. Wer sind die Starken und die Schwachen und wie verhandeln wir das miteinander? Für diejenigen, die sich gewundert haben, ich habe euch eine Sonderbehandlung zukommen lassen, weil ich den Text gekürzt habe. Der Text ist ein ganzes Kapitel lang im Römer 14, ein interessantes Kapitel, und geht sogar noch bis ins 15. Kapitel, Vers 7. Also für diejenigen, die jetzt gerne eine Bibel auf dem Schoß haben, um zu sehen, worüber redet der Meier, oder muss ich dann Meldung machen, dass er es nicht richtig gemacht hat, das bleibt euch überlassen. Aber das Erste, was auffällt, ist, dass es ja hier um stark und schwach geht. Wir haben das ja in der Sprache. Willensstark sein. Ausdrucksstark sein. Glaubensstark. Leistungsstark. Finanzstark. Eine starke Persönlichkeit. Ein starker Typ. Eine starke Performance. Das wollen wir alle gerne. Deswegen lässt sich das Wort stark so schön hinter alles dranhängen. Jeder möchte gerne stark sein, weil stark sein heißt, die Kontrolle behalten. Stark sein heißt cool sein. Stark sein heißt auch bewundert werden. Wir bewundern den Starken. Zurzeit gibt es einen Typen, den ich bewundere, zusammen mit meinem Sohn. Wir gucken uns die YouTube-Videos zusammen an. Der hat sich vorgenommen, einmal um Großbritannien herumzuschwimmen. Das ist nur eine Ecke, ja, irgendwie sowas um die 3000 Kilometer oder Meilen, keine Ahnung, ich glaube 2000 Meilen. Und da hat er sich vorgenommen, jeden Tag zu schwimmen. 12 Stunden am Tag, 30 bis 50 Kilometer. Über mittlerweile mehr als 100 Tage macht er das. Das ist ein starker Typ. Allein schon, wenn ich den Body von dem Typen sehe, ne? Also, als ich den am Anfang gesehen habe, dachte ich, der geht sofort unter. Die ganzen Schwierigkeiten, die er hatte, gegen seinen Körper anzukämpfen und dann vor allen Dingen die Natur. Denn um Schottland rum oben, das ist ja jetzt auch kein, das ist ja kein Hallenbad da oben. Starker Typ. Stark vor allen Dingen, weil, wenn er in die Kamera spricht, das wird ja alles gut medial begleitet, es nie irgendwie den Gedanken gibt ans Aufgeben. Ja? Sein Motto ist, man muss doof genug sein, um anzufangen und hartnäckig genug, um aufzuhören. Starker Typ. Also wir wollen gerne starke Typen sein. Ich war früher ein dünner Hänfling. Ja, das war nicht schön. Wenn wir Fußball gespielt haben als Jungs und dann hieß es im Sommer, damit wir uns gegenseitig erkennen, die einen ziehen die T-Shirts aus und die anderen behalten sie an, fand ich keine gute Idee. Also dünner Hänfling mit so einer Hühnerbrust. Ne? Das sah nicht gut aus mit diesen botteligen Turnhosen, die man damals hatte. Könnt euch das vorstellen, ne? Die wurden dann noch so hochgezogen. Nee. Nachher habe ich dann ja eine Lehre gemacht als Landwirt. Na, und wenn du da erstmal so 8 Stunden lang Zentnersäcke aufgeladen hast, das macht ja schon was mit dem Body. Und dann hat auch meine Frau ja gesagt. Ja, wir wollen gerne, wir wollen stark sein. Wir wollen nicht schwach sein. Schwach sein heißt Loser sein. Schwach sein heißt, um Hilfe bitten zu müssen, und schwach sein ist uncool. Da bist du ganz unten in der Nahrungskette. Aber später dann, vielleicht nach unserer Bekehrung oder nach der Therapie, da finden wir hoffentlich heraus im Leben, was denn wahre Stärke ist. Und wie das Zeigen und Zulassen von Schwäche echte Stärke sein kann. Und wenn wir dann Jesus begegnen, seine Geschichten hören, verschiebt sich dieses ganze Gefüge von schwach und stark. Beides ist da. Die Stärke. Ja, starke Reden konnte der halten. War unbeugsam. Hatte eine starke innere Gelassenheit und Ruhe. Aber Schwäche. Steht am Grab seines Freundes Lazarus, weint. Ja. Und dann, wenn sie ihn schnappen, wehrt er sich nicht. Lässt sich kreuzigen. Und die ganze Frage von stark und schwach muss neu verhandelt werden. So, sogar so, dass Paulus dann sagen wird, ich will mich nur der Schwachheit rühmen, weil Gottes Kraft in den Schwachen mächtig ist. Also habe ich mit dem vorliegenden Text 2 Probleme. Ich finde ja den Paulus-Text schön. Ja, in der Schwachheit ist Gott stark, da kann er mit arbeiten. Ich habe von Paulus gelernt, mich zu den Schwachen zu rechnen, die sich an der Gnade genügen lassen. Ja, in meinem Büro habe ich eine alte Holztafel, da ist dieser
lass dir an meiner Gnade genügen, Text eingraviert. Das Ding habe ich von meinem Opa, der schon Pastor war, geerbt. Das fand ich so schön, dass ich dachte, das soll das Motto meines Dienstes als Pastor sein. Lass dir an meiner Gnade genügen, das soll dir reichen. Deswegen habe ich ein bisschen ein Problem mit Paulus, mit demselben Paulus, der in Römer 14 anfängt, plötzlich die Gemeinde einzuteilen in Starke und Schwache. Der Starke ist alles, der Schwache Gemüse. Diese Woche habe ich auch so ein kleines Video gesehen, das fand ich sehr, sehr erhellend. Ein Zusammenschnitt von Kindern, denen Gemüse verabreicht wird. Ja, mit der Unterschrift Petition, rettet Kinder vor Gemüse. Herzzerreißende Szenen, wie Kinder am Tisch gezwungen werden, Möhren und Kohl und Brokkoli zu essen. Paulus macht das hier mit den Starken und Schwachen. Ne? Und im ersten Vers des 15. Kapitels sagt er sogar, und das stört mich ja noch mehr, aber wir Starken. Und dann zwischendurch im 14. Kapitel sagt er ja, das finde ich wiederum gut, wir sollen nicht richten. Richtet nicht, richtet euch nicht gegenseitig. Ja, aber was ist denn das, wenn man sagt stark und schwach? Ist das nicht auch eine Form des Richtens? Gehen wir das nochmal an, diese Probleme. Das Erste, was auffällt, ist, wer genau in diesem Kapitel sind denn die Starken, von denen Paulus redet? Ja, die Antwort gibt er ja selber, wir. Und da haben wir auch schon die erste gute Antwort für alle Diskussionen, die wir gerne in der Gemeinde führen, die Starken, das sind immer wir. Wir sind die Starken. Die anderen sind leider die Schwachen und wir nehmen ja auch gerne Rücksicht auf sie. Und je stärker unsere Überzeugung, umso schwächer sind die anderen. Und die anderen, das sind immer die, die andere Meinungen haben. Ja? Entweder wie hier über das Essen, oder auch ein Lieblingsthema unserer Gemeinde über die Musik. Ja? Die einen hören alles, die anderen nur Gemüse. Die Schwachen, ja, die sitzen dann im Norden, wenn man im Süden sitzt, im Süden, wenn man im Norden sitzt. Und jetzt auch in Washington, wenn man in Deutschland sitzt. Wir streiten uns auch gerne. Es ist ja eine große Tradition, wenn wir gefragt werden, was sind so die großen Traditionen der Adventisten? Wir streiten uns gerne. Ja. Streiten uns um Frauenordination, um Kleidung, Schmuck, Ernährung, Ehe, Homosexualität, Schöpfungstage, Abtreibung, Teppichfarbe, Synkopen, das kleine Horn, den Frühregen, den Spätregen, hier in Hamburg auch den Dauerregen, die Hermeneutik. Wir sind stark im Streiten. Ja. Und Kollege, den wir neulich ja rekrutiert haben aus Holland, der Kollege Altink in Harburg, der sagte mir, auch in der Gemeinde in Holland streiten sie sich ums Kaffeetrinken. Ich sage, das wundert mich jetzt, sagt er, ja. Die streiten sich, welches die richtige Sorte ist. Die haben da so einen Sortenstreit. Ne? Und dann haben sie dann heimlich, bringen sie dann so Pads mit und tauschen aus und Sorten. Aber darum streiten wir uns auch gerne. Aber zurück jetzt nach Rom, nicht nach Holland. Paulus schreibt an die Römer, und wir sind ja hier im 14. Kapitel, jetzt mal ein bisschen Theologie, da müsst ihr aufpassen, mitschreiben. Früher war das so, und ich gehörte selber dazu, dass die Theologen sagten, der Römerbrief, das ist so ein Glanzstück, entstanden im Vakuum des Geistes des Paulus, ja, wo er in einem großen Wurf das Evangelium wie ein Maler aufmalt. Manchmal nicht ganz verständlich, ein bisschen abstrakt. Nicht jeder ist Römerbrief-Fan. Aber man dachte so, der Paulus, der hat überhaupt keinen Anlass, außer den Drang zur Mitteilung, der ihn dazu brachte, den Römerbrief zu schreiben. Heute sieht man das anders, wenn man die neueren Kommentare zum Römerbrief betrachtet. Heute sagt man, nein, zwischen den Zeilen gelesen hat Paulus sehr wohl einen Anlass gehabt und er muss auch was bekämpfen, er muss was abwehren. Und wahrscheinlich ist es sogar das gleiche Problem gewesen oder die gleiche Problemgruppe, die er auch in Galatien angetroffen hat, also der Brief an die Galater. Dass die Gemeinde gefährlich bedroht wird, dass konkrete Leute abgewehrt werden und dass es Gefahren sind, die von außen drohen und auf die Gemeinde einwirken. Diese Gegner, die da wohl die Gemeinde in Aufruhr bringen oder zu zersetzen oder polarisieren drohen, sind nicht ganz mühelos religiös oder ethnisch zuzuordnen. Am besten bezeichnet man diese Gefahrengruppe als die, die das Evangelium plus verkündigen. Also das Evangelium plus das, was wir dir noch sagen. Und das bekämpft Paulus. Und das sind im Römerbrief, damit wir das jetzt in den großen Kontext gestellt haben, die ersten Kapitel. Jetzt sind wir aber im 14. Kapitel. Und nach den Gefahren, die die Gemeinde zu zersetzen drohen, die von außen kommen, widmet sich Paulus jetzt den Gefahren, die die Gemeinde im Innern zu zersetzen drohen. Ja? Man könnte sagen, die Grundlagen des Glaubens werden erst geschildert, aber in den letzten Kapiteln passiert etwas anderes. Da geht es um das Innere, das Miteinander. Karl Barth hat vor fast genau 100 Jahren einen Römerbrief-Kommentar verfasst. Das war jetzt schon lange her. Da wird bestimmt dann auch wieder ein Jubiläum gefeiert werden nächstes Jahr. Und an dieser Stelle formuliert Karl Barth sehr provokativ. Und er kommentiert dieses Kapitel oder Verse aus diesem Kapitel mit folgendem Satz. Jetzt keine Angst, Karl Barth macht sonst solche lange Sätze. Das ist ein ganz kurzer Satz. Ja? Nicht vor dem Glauben werden wir gewarnt, sondern vor unserem Glauben. Denkt ihr jetzt, was? Wie jetzt? Was meint er damit? Ne? Nicht vor dem Glauben werden wir gewarnt, sondern vor unserem Glauben. Und ich habe gedacht, wie meint er das? Könnte es sein, dass er damit meint, wie wir unseren Glauben immer als den starken Glauben sehen und den des anderen als den schwachen? Und das ist genau die Gefahr. Es ist ja eine heikle Frage zu beantworten, wer sind jetzt genau bei Paulus damals, wer sind die Allesfresser und wer sind die Gemüsehainis? Das sind ja so die beiden Gruppen, die Starken und die Schwachen. Ne? Vielleicht hat Paulus auch, und das ist ja immer so ein Nachteil, wenn wir das 2000 Jahre später lesen, der hat wahrscheinlich auch ein bisschen Schalk im Nacken gehabt und hat gespielt mit diesen Begriffen, hat einen Humor und Sarkasmus ausgeübt. Aber es gibt eine große Auslegungstradition dieser Texte. Und diese Auslegungstradition, die beobachtet einfach, dass wir in dem Konflikt in dem ersten Jahrhundert, nämlich zwischen Christen jüdischer Herkunft und Christen heidnischer Herkunft, eine ganz klare Gewinnertruppe haben. Und die Gewinnertruppe ist, die Christen jüdischer Herkunft, die verschwinden irgendwann von der Bildfläche. Das Heidenchristentum, für das maßgeblich so traditionell gesehen Paulus steht, das gewinnt. Also müssen die Starken sein und alles, was jüdisch ist, müssen die Schwachen sein. Wenn man das so sieht, dann sind natürlich alle, die sich zum Beispiel unreiner Speisen enthalten oder den Sabbat halten, also wir Adventisten, für alle anderen Kandidaten für die Schwachen. Und nicht für die Starken. Aber diese Problemgruppe, dass es sich dabei nur um jüdische Christen handelt, die Problemgruppe werden oder die Bedrohung, muss doch stark in Frage gestellt werden. Deswegen habe ich auch gesagt, es war eher eine Gruppe, die sagte Evangelium plus. Traditionell wird gesagt, es waren eben jüdische Christen. Mehrere Hinweise. Erstens, die Schwachen im Text Deswegen glaube ich, dass Paulus da auch mit zwischen den Zeilen arbeitet, auch mit einer gewissen Ironie. Die werden ja bewusst nicht identifiziert. Er nennt keine Namen, er nennt keine Gruppen. Es ist nach dem Motto, ihr wisst schon, wen ich meine. Zweitens, die geschilderten Essensgewohnheiten, nur Gemüse essen, das ist der Wortlaut genau, die sind überhaupt nicht alttestamentlich jüdisch. Ich erinnere mich an das Buch Inspiration von Eldon Thompson, ich glaube in dem Buch war es, da habe ich es gelesen, dass der Alttestamentler und Lehrer da mit seiner Adventistentruppe zur Synagoge geht und berichtet davon, wie sie sich also kundig machen und mit dem jüdischen Rabbi da jetzt da reden und über Essen und Ritual und alles Mögliche und Sabbat. Und irgendeiner von den Schülern, ihr wisst, in Amerika sind viele Adventisten Vegetarier, einer von den Schülern fragte, warum die sich denn so einen Hals machen um richtig geschächtetes Fleisch und all sowas. Sie könnten doch einfach nur Vegetarier werden. Und dann guckt der Rabbi den an und Eldon Thompson sagt schon, ich wäre ja gespannt, was der Rabbi jetzt darauf antwortet. Ne? So ein bisschen von der Seite guckt der Rabbi ihn an und sagt, wissen Sie, es gibt 613 Gebote in der Tora. Ich bin sicher, eins davon lautet, du sollst Fleisch essen. Das war die Antwort des Rabbi. Also, was sind die alttestamentlichen Essensgewohnheiten? Und bei den Tagen ist es genau dasselbe Problem. Da steht ja, einer hält einen Tag, ein anderer einen anderen. Auch da ist es sehr unpräzise gehalten, obwohl es sehr präzise Bezeichnungen gibt, wenn jüdische Rituale damit gemeint gewesen wären. Paulus redet ja eben von Starken und Schwachen. Heute haben wir andere Bezeichnungen. Heute sind wir genauso unpräzise. Wir reden dann gerne von Progressiven, von Konservativen, von Rechts, von Links. Der eben zitierte Karl Barth hat eine sehr schöne Bezeichnung und Übersetzung. Er redet von Freiheitlichen und Präzisen. Ja, die Freiheitlichen und die Präzisen. Ja, und in dieser Wortfall will er schon sagen, dass das schließt sich nicht aus und beides ist okay. Wer genau hinhört in diesem Abschnitt, der kann aber auch zu einem anderen Schluss kommen. Die Problemgruppe sind nicht die mit den präzisen Überlegungen, sondern wahrscheinlich ist die Problemgruppe die Starken, also die Freiheitlichen. Und das eben nicht, weil die einen Recht haben und die anderen Unrecht haben, sondern weil Paulus feststellt, dass die starke Mehrheit die Kleine ausbremst und klein hält. Und das ist sein eigentliches Problem. Und damit sind wir eben jetzt auch bei dem nächsten Schritt, mit dem Richten. Wir haben viele Streitpunkte. Ich habe sie alle schon erwähnt. Und diese Streitpunkte um das tägliche Brot und ob man das tun und jenes lassen sollte, die haben die Gemeinde Gottes schon immer begleitet. Und sie werden auch immer unter uns sein. Daher muss Paulus ja auch gar nicht genau identifizieren, wer ist jetzt die Problemgruppe in den Augen der Römer, welche Praktiken genau sind es, die stören, auch wenn wir uns das historisch wünschen würden, um zu sagen, aha, guck mal hier, das identifiziert einen Starken und das einen Schwachen. Es liegt ihm fern, die Starken als wirklich stark und die Schwachen als wirklich schwach zu entlarven, denn die Bedrohung der Gemeinschaft, die innere Gefahr für die Einheit ist nicht die Vielfalt, sondern die fehlende Liebe. Das ist das, was Paulus herausarbeiten will. Beurteilen, verurteilen, richten, alle diese Tätigkeiten, die macht man doch am besten und am leichtesten ohne Liebe. Dann kann man gut beurteilen, verurteilen. Dann geht das von der Hand. Ja, unsere Justitia haben wir blind gemacht. Ja, haben ja eine Waage in die Hand gegeben, machen sie blind. Die soll ja nicht lieben, die soll urteilen. aber eine liebevolle Gemeinschaft, in der das Wohlwollen und das Aufeinanderachten ganz oben steht, ist etwas anderes. Das Wohlwollen, die Liebe zueinander und darauf achten, dass der andere auch mit seiner schrägen Meinung Bestand hat und es ausleben kann und geschützt wird, das ist etwas anderes. Und da sind wir manchmal herzlos. Ich gebe euch nur ein Beispiel. Ich sitze in einer kleinen Gemeinde, und das ist noch wirklich noch nicht lange her. Und es geht in der Lektion, also im Bibelgespräch, um irgendein Thema. Aber ihr wisst ja, es gibt immer Leute, die haben ihre eigenen Themen, die pflegen sie dann auch in jedes Thema ein. Ne? Und da sagte auch jemand, also nur durch Jesus Christus werden wir errettet. Das heißt, alle Muslime sind schon mal nicht dabei. Und das muss mal so gesagt werden, traut sich zwar heute keiner, der war noch ganz stolz darüber, dass er jetzt den Mut hatte, jetzt diese These da, also für ihn war es ja keine These, so wenn die nicht an Jesus Christus glauben, sind die eben nicht dabei, Punkt aus, fertig. Nun kann man sich über das Thema stundenlang auslassen, theologisch, ja, und das wird ja auch viel gemacht. Aber was steht dahinter? Dahinter steht doch, wenn die am Ende alle verloren gehen, sei es drum. Mir doch egal. Es ist Kaltherzigkeit dahinter. Ist ja was anderes zu sagen, wie wenn ich sage, ich mache mir Sorgen um Menschen, von denen ich mir wünschte, dass sie auch was von Jesus erführen. Das ist ja was anderes, als zu sagen, die sind eben nicht dabei, Pech gehabt, falsch geglaubt. Und diese Kaltherzigkeit begegnet uns in der Gemeinde immer wieder, wenn wir nicht den Menschen sehen und schützen. Und Paulus sagt den Leuten, es geht nicht darum zu richten, das heißt, es geht nicht darum, Schiedsrichter zu sein, sondern in der Gemeinde geht es darum, in der Mannschaft mitzuspielen, auf dem Feld zu stehen. Und diese Gemeinschaft, die christliche Einheit, das ist ja gerade das Buzzword, wie man im Neudeutschen sagt. Also das ist so das, worüber wir uns streiten auf Weltkirchenebene. Was ist Einheit? Wie stellen wir sie her? Wie grenzen wir sie ab von Vereinheitlichung? Aber aus der Gemeinde wissen wir und aus der Gemeinderealität, die viele von euch viele Jahrzehnte auch ausüben, die christliche Einheit der Gemeinschaft erfordert von uns, nicht nur aufeinander zuzugehen, sondern auch manchmal bis an die Schmerzgrenze auszuhalten. Die Andersartigkeit, die anderen Ansichten. Das ist das, worin wir gut sein sollen. Die Schmerzgrenze. Wo ist die Schmerzgrenze? Ist schwierig. Ich habe neulich mit jemandem gesprochen, der sagte, ach Mensch, es ist... Ich habe irgendwie silberne Hochzeit geplant oder war es goldene? Mal gucken, wie alt war der? Silberne. Sagen wir mal silberne. Ne? Und wollte die ganze Familie dazu einladen. Und für sie, ihn und seine Frau ist der Sabbat immer eine ganz besondere Zeit in ihrer Ehe gewesen. Ne? Der besonderen Gemeinschaft, wo sie auch ihre Beziehung gepflegt haben. Und da hat er gesagt, ich möchte, dass das auf dem Sabbat gefeiert wird und ich lade ein in ein schönes Restaurant, ganze Familie, und dann feiern wir schön unsere Silberhochzeit. Nun hatte der in seiner Familie aber sowohl freiheitliche als auch präzise. Ja? Und von den Präzisen gab es nun eine Tochter oder einen Sohn, die sagte, also feiern ist schön, aber in ein Restaurant gehen wir nicht am Sabbat. Wir kommen nicht. Und ich merkte so diesen inneren Schmerz, weil ich dachte, wo ist unsere Schmerzgrenze? Wie weit gehe ich auch und wie würde meine Entscheidung lauten, wenn ich sage, ich akzeptiere, dass dir das wichtig ist und deine Art, das auszuführen, und deswegen gehe ich auch mal eine Extrameile. Keine Ahnung, was siegt? Wir haben es ja beim Camp-Meeting durchexerziert, die Wahrheit oder die Liebe? Oder neulich, eher humoristisches Beispiel, als ich bei jemandem war, eine Person, wo ich immer Hilfestellung gebe, die selber nicht so gut zurechtkommt. Und die sich schon in den letzten Jahren von vielen Drogen verabschiedet hat, aber mit dem Rauchen, da kommen wir einfach nicht weiter. Da habe ich ihr vorgeschlagen, hast du es mal mit einer E-Zigarette versucht, wenigstens um mal so ein bisschen so eine Bresche zu schlagen in eine Richtung, weil da kann man dann irgendwie langsam diesen Nikotingehalt runterfahren, ne? Sagte sie, ja, habe ich auch eine, aber die ist kaputt. Sag, gib mal her. Ne, ich repariere ja mal alles oder jedenfalls kaputt reparieren kann ich auch gut, aber ich habe da keinen, ich habe es versucht. So, habe ich die Einzelteile genommen, konnte es nicht hinkriegen und habe ich gesagt, ich besorge dir die Ersatzteile dafür und auch welches Liquid du dann haben willst, welche Geschmacksrechnung und so, wollte ich ihr was Gutes tun. Ne? Aber kam mir schon ein bisschen komisch vor. Hier auf der Hohe Luftchaussee dann in diesen E-Zigarettenladen reinzulaufen. Ne? Ich habe vorher eine Mütze aufgezogen, weil ich dachte, wenn eine von meinen Gemeindegliedern jetzt sehen, dass der Pastor da hier irgendwie jetzt E-Zigaretten. Und dann stand ich da in der Schlange hinter mir, die Leute und so, und dachte so, ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Ne? Und habe mich beraten lassen. Ne? Sehr freundliche Leute. Habe mich sehr beraten, habe dann bezahlt und bin raus. Dachte so, ist ein bisschen die Schmerzgrenze gerade. Weil ich in mir selber merke, ich wäre gerne gerade woanders als im Tabakladen. Die Frage ist, ist das nicht alles nur klein, klein? Können wir nicht einfach so weitermachen wie immer? Ja? Weitermachen wie immer, das heißt dann, wir hoffen, dass alles gut geht bis zum nächsten Streit. Und wissen, der kommt auch irgendwann. Ja? Dann trennen wir uns. Machen dann eine neue Konfession auf und dann machen wir dann weiter. Und dann haben wir uns alle ganz lieb und sind alle einer Meinung, so lange, bis irgendeine Pfeife daherkommt und wieder eine andere Meinung hat und dann Leute auf seine Seite zieht. Mit dem System haben wir mittlerweile 40.000 Konfessionen weltweit. Warum ich auch denke, wenn jetzt die Vorschläge kommen, ja, das können wir doch als Adventisten auch, können wir uns einfach abtrennen, machen unser eigen Ding, sage ich, ja, wie oft noch? Irgendwann ist jeder Christ seine eigene eingetragene Konfession. Es gibt keine Philosophie des Miteinanders, keine Methode des gelingenden Gemeinwesens, keinen Weg zur erfolgreichen Gemeinde. Es gibt viele Bücher darüber. Ja? Täuscht euch da nicht. Der Weg, die Methode, die Philosophie, wie Gemeinde zum Zuhause werden kann und wie oft machen wir das denn auch und sagen, jetzt kleben wir alle mal nochmal hier irgendwie, stellen eine große Moderationswand auf und jeder schreibt drauf, wie er sich Gemeinde vorstellt. Dann haben wir so viele Punkte, dass wir denken, komm, pack die Moderationswand wieder ein, wir machen so weiter wie vorher. Aber es gibt das Evangelium. Das gibt es und das ist das, was uns angeboten wird. Es gibt die Geschichte Gottes mit uns und Paulus wird nicht müde, sie uns zu erzählen, der uns von der Treue Gottes erzählt. Paulus im Römerbrief, nicht als der Glaube ist ja im Römerbrief nicht eine Leistung, die wir erbringen, sondern ist etwas, was uns entgegengebracht wird von Gott. Und es ist eine großartige Erzählung, die dort auch immer mitschwingt. Wir müssen nicht richten, weil Gott das macht. Und er hat es am Kreuz gemacht. Und wir, die wir ihm nachfolgen, sind freigesprochen werden, ob wir jetzt Gemüse essen oder alles. Wir gehen verantwortlich unseren Weg. Paulus wünscht sich einfach nur eine Gemeinde, wenn er an Rom denkt und ihnen schreibt, in der wir aufeinander Acht geben, uns aushalten. Stark ist nicht das eine oder das andere, stark ist das Aushalten. Stark ist auszuhalten, dass es in unserer Weltkirche Regionen gibt, die anders das Problem der Frauenordination lösen wollen. Aushalten. Weil eben Christus Das ist ja die Geschichte im Hintergrund. Deswegen kann Paulus wahrscheinlich nur in seiner Zelle, aus der er das wahrscheinlich geschrieben hat, Kopfschütteln. Weil Christus uns ausgehalten hat. Und weil er uns immer noch aushält. Und weil er uns so liebt in der Unterschiedlichkeit. Das heißt, es gibt keine vollkommene Einheit in Dingen und Lehren. Hat es noch nie gegeben. Und wer denkt, die hätte es im Neuen Testament noch gegeben, der hat es nicht richtig gelesen. Es gibt nur die Einheit in Christus. Das ist die einzige, die uns angeboten wird. Wer den Text aufmerksam mitgelesen, mitgehört hat oder nochmal nachgeluschert hat, ich habe in Kapitel 14, Vers 1 angefangen und 15, Vers 7 aufgehört. Den Abschnitt habe ich so gewählt, weil es da einen Begriff gibt am Anfang und einen am Ende, die so eine Art Klammer bilden. In 14, Vers 1 sagt Paulus den Schwachen im Glauben aber, nehmt auf. Und in 15, Vers 7 sagt er, deshalb nehmt einander auf, wie auch der Christus euch aufgenommen hat, zu Gottes Herrlichkeit. Und das gleiche Wort wird hier wie da eingesetzt. Und aufnehmen heißt ja nicht nur die Taste zu drücken, dass wir hier jetzt Record aufnehmen, ne, damit wir nachher... Sondern aufnehmen heißt hier bejahen. Annehmen in der Unterschiedlichkeit und Eigenart, die wir haben. Das heißt es. Wir müssen gut sein im Aufnehmen. Einander aufnehmen. Ich war vor 2 Wochen, ist es her, manche haben es ja bei Facebook gesehen, ich habe ein Fotochen eingestellt, war ich eben in der Schweiz in der Gemeinde. Habe auch alte Freunde wieder gesehen, die ich von unten, von Frankreich kannte. Und es war ein wunderschöner Sabbat, den wir da am Genfer See verbringen durften. Und darunter auch eine Person, die ich wirklich jetzt schon kenne, seitdem ich 17, 18 bin. Sabine heißt sie, mit ihrem Mann, 3 Kinder mittlerweile, die ich jetzt wieder gesehen habe und wo wir so ein bisschen Zeit hatten, über unser Leben nachzudenken und wie es gelaufen ist und die Gesamtkirchensituation. Und ich habe ihr eine Frage gestellt. Ich habe ihr gesagt, du bist ja nun sogenannter Wildfang. Also du kommst ja wirklich nicht aus dem adventistischen Hintergrund. Ne? Sie ist damals zum Glauben gekommen, weil sie irgendwo bei dieser Familie aufgenommen wurde. Da war wieder das Wort aufgenommen, dieser christlichen, als Junkie. Als Heroinsüchtige, die versucht hat, sich da rauszukämpfen. Und sie hat sich da rausgekämpft. Ihr Freund, den ich auch sehr gut kannte, die haben sich dann bald getrennt, der hat das zum Beispiel nicht geschafft. Der ist irgendwann tot aufgefunden worden. Sie hat sich rausgekämpft mit Hilfe dieser Christen, die ihr so viel Geduld und Aufnahme gegeben haben. Und sie hat den Glauben kennengelernt, sie hat Jesus Christus kennengelernt, sie hat sich taufen lassen. Dann ist sie zurück zur Ausbildung oder so, in irgendeine Stadt in der Schweiz, sie ist Schweizerin, und sagt, da war für mich selbstverständlich, ich gehe dann auch in die nächste Gemeinde, das sind meine Leute, die haben mich aufgenommen. Und das fand sie gut, sie ist da gut aufgenommen worden. Obwohl das ein Unterschied war, da irgendwie vom Ökohof dann zurück in die Schweiz, in eine normale Gemeinde. Und das war ja meine Frage. Ich sage, wie hast du es zustande gebracht, bei dem Haufen jetzt seit 25 Jahren so aktiv mitzumachen? Ja, das ist jetzt 20 Jahre Gemeindeleiterin gewesen, jetzt wandern sie aus zusammen, machen einen neuen Neuanfang. Ich gesagt, wie hast du es geschafft? Und die Antwort war für sie überhaupt nicht schwer. Ich wollte ja irgendwas tiefenpsychologisch, theologisches oder irgendwie erkennen. Und sie sagte, die haben mich aufgenommen. Und sie sagt es noch anders, diese Gemeinde hat mein Leben gerettet. Und wenn ihr meine Eltern fragt, sagt sie, die lassen nichts auf Adventisten kommen. Die haben das Leben ihrer Tochter gerettet. Nicht durch Dinge und nicht durch Lehren, sondern durch Aufnehmen und durch Annehmen. Das ist mein Zuhause. Da habe ich gedacht, wie schön ist es, wenn Gemeinde so gelingen kann. Amen.